Radio Ruhr-Dialog. Neue Akzente in der Gesellschaft.
Hallo liebe Zuhörer da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Radio Ruhr-Dialogs. Unser heutiges Thema lautet Solidarität. Mein Name ist Hakan Yıldırım und jetzt kommt erstmal ein Song für euch von der Band Glasperlenspiel mit dem Song Geiles Leben.
Radio Ruhr-Dialog. Neue Akzente in der Gesellschaft.
Wir haben uns gefragt, was wir wohl am meisten brauchen, um in Harmonie zu leben und sind dabei auf das Wort Solidarität gestoßen. Inwiefern kann also der Einzelne alleine leben? Denn der Mensch ist von Natur aus ja eigentlich ein soziales Wesen. Wenn wir heute mit den Senioren über Freundschaft sprechen, da sagen die meist, dass es früher einmal besser war. Am besten gefällt mir dabei der Ausdruck, die alte Schule. Die alte Schule, pff, Leute, ernsthaft, war das Zusammenleben damals wirklich besser? Bevor wir also in der Gegenwart nach Antworten suchen, machen wir erst einmal eine Reise in die Vergangenheit. Dafür war unser Reporter Volkan Demirel unterwegs und hat sich schlau gemacht. Im Interview spricht Anita Sonder über die Verbundenheit in der Vergangenheit.
Frau Anita Sonder erzählt uns im Interview ein wenig über diese gute alte Zeit. Frau Sonder, wann wurden Sie geboren? Wie war Ihre Schulzeit?
Also, ich bin am 1. August, ich bin Löwin, 1932, also uralt geboren. Ich bin in einem Schulsystem aufgewachsen. Tja, das könnte man sagen, das hört sich so doof an. Mehr geschult wie heute die Gymnasiasten. Ja, ich habe ja nun Vergleichsmöglichkeiten, bedingt durch meine Kinder, Enkelkinder und Urenkel. Wir gingen zur Schule. Wenn die Lehrer nicht mit uns zufrieden waren, gab es ein paar hinter den Löffel, von wegen sich um nach Hause kommen und sagen, der Lehrer so und so, das und das, dann hätte es zu Hause das Doppelte gegeben.
Wie hat sich das Familienleben in Ihrer Jugend gestaltet?
Jetzt war mein Vater, ich bin 1. August geboren. Und mein Vater ist erst 23. September volljährig geworden. Also sprachen die Eltern, seine Eltern, ein Wort mit. Ja, und dann im Hause meines Opas und Omas, hatten die oben ein Zimmer bekommen, so meine Eltern. Ich blieb aber unten im Haus und bin quasi von Opa und Oma erzogen worden, denn unser Vater war schon der Letzte zu Hause. Ich kann nur sagen, wunderbar. Ich kann auch nicht von Krechen erzählen und von Missstimmung.
Mhm. Welche Rolle spielte Respekt in Ihrer Erziehung?
Ich habe einmal gewagt. Ja, das habe ich anderswo bei einer Freundin gesehen, dass die so reagiert hat. Die Mutter hatte was gesagt und ich reagiere genauso, wie die das bei ihrer Mutter gemacht hat. Meine Mutter hat mir gleich gezeigt, wo es lang geht. Ohne Worte. Also ich rede jetzt von Schlagen, ne? Dann habe ich geheult, dann war ich trotzig. Aber eins muss ich jetzt lassen. Wir haben Strafe gekriegt, also hieß ab ins Zimmer. Wir durften aber lesen und wir haben auch Essen gekriegt. Aber dann durfte von den Geschwistern keiner, ich bin ja die Älteste, durfte denn keiner mit mir sprechen, bis die Mutter es wieder erlaubt hat.
Wie sah in Ihrer Jugend der Zusammenhalt in der Familie aus, zum Beispiel an Festtagen wie Weihnachten?
Schon bei Opa und Oma spielte sich alles ab im Haus von Opa und Oma. Die Feiertage, die waren denn auch mit gutem Essen, schön zusammengesessen, auch festlich angezogen, auch mit Kirchgängen, mit Geschenken.
Radio Ruhr-Dialog. Neue Akzente in der Gesellschaft.
Entschuldige mich, es tut mir doch leid. Komm schon, verzeih mir. Aussagen wie diese bestehen nur aus wenigen Wörtern. Dabei können sie aber viele Wunder bewirken, liebe Zuhörer. Sie schaffen es zum Beispiel, viele geschlossene Türen wieder zu öffnen. Den Fehler einzugestehen und um Wiedergutmachung zu bitten, ist zwar eine edle Tat, doch leider nicht jedermanns Sache. Oft sind es die kleinen Dinge, die langjährige Freundschaften kaputt machen. Und wenn dann noch falscher Stolz im Spiel ist, erschwert sich die ganze Situation um das Doppelte. Unsere Reporterin Ayşe Gültemiz ist deshalb der Frage nachgegangen, wofür euch die Freundschaft eigentlich aufhört.
Radio Ruhr-Dialog. Neue Akzente in der Gesellschaft.
Und die Freundschaft endet, wenn keiner mir was abgibt.
Bei mir endet die Freundschaft, wenn jemand über mich lästert.
Für mich endet die Freundschaft, wenn alle mich auslachen.
Bei mir endet die Freundschaft, wenn jemand mich in Frage stellt. Also jetzt zum Beispiel entweder er oder ihn. Also zum Beispiel entweder hast du mich als Freund oder den anderen.
Die Freundschaft hört bei mir auf, sobald es um Lügen geht.
Das kommt drauf an, was für eine Freundschaft. Die Definition der Freundschaft muss klargestellt werden. Und je nachdem, wie tief die ist, kann man vieles verzeihen. Und je nachdem, wie tief sie nicht ist, ist bei einer Kleinigkeit schon oftmals Schluss.
Für mich hört die Freundschaft auf, wenn man kein Vertrauen mehr zueinander hat.
Wenn man was Hinterhältiges macht oder irgendein Geheimnis weitersagt.
Auch wenn man halt so ein Geheimnis weitersagt oder wenn man halt wirklich etwas Schlimmes macht, was wirklich einem richtig verletzt. So.
Also für mich hört die Freundschaft auf, wenn man mich anlügt.
Für mich hört die Freundschaft auf, wenn es ums Geld geht.
Bei mir hört die Freundschaft auf, wenn man mich hintergeht.
Eine Freundschaft hört für mich auf beim Vertrauensmissbruch.
Für mich würde die Freundschaft aufhören, wenn sie etwas richtig, richtig Schlimmes anstellen würde. Aber ich weiß nicht genau, was das jetzt sein würde, weil wir schon sehr oft Streit hatten, aber wir uns immer vertragen haben.
Ja, wie soll ich sagen? Also erstens natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel halt auch das mit dem Vertrauensbruch und halt wenn man einfach den anderen hintergeht so, oder einfach nur ausnutzt. So. Das sind halt so Dinge, die ich überhaupt nicht leiden kann.
Wenn die respektlos nicht mehr da ist, Respektlosigkeit da ist.
Also ich denke mal, eine Freundschaft bleibt immer bestehen, denke ich mal doch, ja.
Freundschaft hört für mich auf, wenn Leute lügen und Vertrauen brechen.
Niemals.
Ja, wann hört die Freundschaft auf? So, wenn man sich betrügt und hintergeht, ja, lügt.
Wenn wir sterben.
Die Freundschaft hört für mich niemals auf.
Eine Freundschaft endet für mich, wenn jemand nicht mit mir den Döner teilt.
Radio Ruhr-Dialog. Neue Akzente in der Gesellschaft.
Nun haben wir genug über Freundschaften zwischen Menschen gesprochen. Da stellt sich mir aber die Frage, wie es zwischen Gruppen steht. Welche Verbundenheit ist zwischen den Regionen zum Beispiel vorhanden? Kann man von Freundschaft zwischen Bundesländern reden? Dabei habe ich aus der Redaktion meinen Kollegen Serdar Ablak hier. Serdar, gibt es Solidarität unter Menschen aus verschiedenen Bundesländern?
Um das beantworten zu können, muss man etwas ausholen. Jedes Bundesland hat zunächst eine eigene Identität. Die regionalen Identitäten in Deutschland gehen überwiegend auf die Geschichte dieser Region zurück. Damals waren einige Zonen in Deutschland von Briten und von Franzosen besetzt und man versuchte, sich durch politische Entscheidungen schachmatt zu setzen. Bei uns hier in NRW ist es vielleicht interessant zu wissen, dass unser Bundesland 1946 von der britischen Regierung gebildet wurde. Das war eine Reaktion auf den Versuch der französischen Regierung, das Ruhrgebiet aus der britischen Zone herauszulösen. Damals noch eine Besatzungszone beschloss man aus der preußischen Provinz Westfalen und dem nördlichen Teil der ehemaligen Rheinprovinz ein großes Land zu machen.
NRW ist also ein künstliches Bundesland. Verstehe ich das richtig?
Ja, das will man zunächst meinen. Aber nein, NRW ist kein künstliches Bundesland. Man kann auch schon früher eine Zusammengehörigkeit des Rheinlands und Westfalens finden. Da wäre zum Beispiel unter anderem die Zugehörigkeit weiter Teile Westfalens zur Kölner Kirchenprovinz seit dem Mittelalter. Mit der Bildung von NRW wurden sehr unterschiedliche Landschaften und Regionen mit eigenen Traditionen und unterschiedlichen Mentalitäten zusammengefasst. Darüber waren sich auch die Regierungen von damals im Klaren. Das erkennt man aber auch an dem Landeswappen. Der Rhein, das Westfälische Ross und die Lippische Rose. Das Ruhrgebiet ist im Vergleich zu Münsterland, Lippe und so weiter eher eine jüngere Region und hat deswegen keine sehr alten Traditionen.
Aha. Es gibt da diesen Streit zwischen rechtsrheinisch und linksrheinisch. Hat das etwas mit einer regionalen Identität zu tun? In Essen haben wir so etwas nicht, aber ich glaube in Düsseldorf und vor allem in Köln scheint es ausgeprägter zu sein.
Diese Abneigung gegenüber dem anderen Ufer hat auch einen geschichtlichen Hintergrund. Die Grenze des Römischen Reiches verlief damals am Rhein entlang. Das heißt, früher lebten, in Anführungszeichen die zivilisierten, christlichen und fortschrittlichen Römer auf der linken Rheinseite und die barbarischen, heidnischen und zurückgebliebenen Germanen auf der rechten Rheinseite. Daher kommt übrigens auch der Begriff Schelsig. Das ist rheinisch und heißt so viel wie Schäle oder falsche Seite. Die rechte Seite des Rheins herabzuwürdigen hat in Köln Tradition. Die linksrheinischen Römer wollen damit Köln für sich beanspruchen. Ein ehemaliger Oberbürgermeister hat sogar einmal die rechte Seite des Rheins als Sibirien bezeichnet.
Bleiben wir bei NRW. Wie sieht hier die Entwicklung zu einem regionalen Bewusstsein aus?
In NRW gibt es leider im Vergleich zu anderen Bundesländern kein geprägtes regionales Bewusstsein. Es gibt zwar Anstrengungen, denen entgegenzuwirken, jedoch leider mit wenig Erfolg. Man beachte die Kampagne der Staatskanzlei Ende der 80er Jahre, als in einem Quiz Berühmtheiten aus Nordrhein-Westfalen erfragt wurden. Dabei wurden nicht nur Heinrich Böll und Konrad Adenauer, sondern auch Ludwig van Beethoven und Annette von Droste-Hülshoff als Berühmtheiten aus Nordrhein-Westfalen bezeichnet. Das sind ja keine Berühmtheiten in dem Sinne, sondern historische Persönlichkeiten. Das zeigt uns leider eine mangelnde Sensibilität für die Geschichte seitens so einer Institution, aber auch gleichzeitig, dass man ein Landesbewusstsein nicht mit einem Fingerschnippen herbeizaubern kann.
Aha, interessant. Kommen wir zur Anfangsfrage zurück, Serdar. Gibt es Solidarität zwischen Menschen aus verschiedenen Bundesländern?
Also, um Solidarität zwischen Menschen feststellen zu können, müssen beide Seiten eine Identität haben. Also ich muss mich als NRWler fühlen, bevor ich mit einer Person aus Baden-Württemberg solidarisieren kann. Sonst würden wir ja nur von Solidarität zwischen Menschen sprechen. Das nordrhein-westfälische Bewusstsein ist leider nicht so stark geprägt wie zum Beispiel das Bewusstsein in Berlin. Ich denke, Regionalidentitäten werden zuerst in den Köpfen der Menschen gebildet. Das kann man am besten mit Massenmedien vermitteln. Leider ist auch hier unser Bundesland im Rückstand. Es gibt zwar das WDR, welches NRW-weites Programm macht, aber es gibt leider keine Printmedien. Die Tagespresse in NRW ist regional orientiert. Es gibt keine NRW-weite Tagespresse. Und wenn wir ein regionales Bewusstsein anstreben, muss sich das in erster Linie ändern.
Das war aus der Redaktion Serdar Ablak.
Radio Ruhr-Dialog. Neue Akzente in der Gesellschaft.
Wir haben nun verschiedene Formen der Verbundenheit besprochen. Die kleinste Einheit einer Gesellschaft ist die Familie. Die Familie hat hierbei einen wichtigen Stellenwert. Denn die Welt da draußen lernen wir zuallererst durch unsere Familien kennen. Wir sehen die Welt da draußen zuallererst durch die Augen unserer Eltern. Unser Reporter Volkan Demirel hat sich deshalb mal umgehört und nach der Wichtigkeit der Familie gefragt.
Welche Rolle spielt die Familie an Feiertagen für Sie?
Ja, es ist so, dass meine Tochter, ich habe eine Tochter und einen Sohn, meine Tochter hat 3 Kinder, mein Sohn und seine Frau, die haben keine Kinder und an Feiertagen bin ich eigentlich mit meiner Frau zusammen.
Eine große Rolle, wir feiern alle gemeinsam, sehr schön, also wir hatten ständig Familie da, am ersten Feiertag nicht, aber die anderen Feiertage waren wir schon zusammen.
Eigentlich eine untergeordnete Rolle, weil Familie nicht nur an Feiertagen besteht.
Wann braucht man die Familie am meisten?
Ja, gute Frage. Krankheit, denke ich mal. Ne? Ansonsten hat die Familie ihre eigenen Familie.
Ich kann darauf keine rechte Antwort geben. Ich wüsste nicht. Wir wohnen nicht sehr weit auseinander. Und wenn irgendwelche Probleme da sind, telefonieren wir miteinander. Schwere Zeiten, wo die Familie bei mir war, an sich nicht. Ich war mal mit meine Frau und ich, wir waren mal für eine Zeit lang getrennt, aber einsam habe ich mich da nicht gefühlt.
Also wenn es einem gut geht, braucht man sie, und wenn es einem schlecht geht, also man möchte ja beides miteinander teilen. Ja, Streitigkeiten oder Stress auf der Arbeit, solche Sachen.
Ja, in guten wie in schlechten Tagen.
Beispiele?
Bei Freude, bei Leid. Man teilt Freude, man teilt Leid miteinander, man teilt schöne Tage, man teilt Feiertage, wie auch immer, 365 Mal am Jahr.
Heute kommen viele Flüchtlinge ohne Familie hierhin. Wie würden Sie sich an Ihrer Stelle fühlen, ohne Familie in einem fremden Land?
Ja nun, es war ja Ihre Entscheidung zu kommen, entweder um den Drangsal der Heimat zu entkommen oder aber auch die Hoffnung zu haben, im Land zu kommen, in dem man was aufbauen kann.
Allein und einsam. Ich meine, man hat immer noch Freunde, aber Familie ist schon noch was anderes.
Miserabel. Ein Platz zu sagen, scheiße. Die Situation der Menschen anbetrifft, die hier hinkommen. Und vor allen Dingen die, die hier hinkommen ohne Familie. Oder erst recht, wenn es Kinder und Jugendliche sind, die ohne Familie hier auftauchen. Wir können viel tun. In erster Linie sollten wir dem mit Empathie und Toleranz begegnen. Nur die Menschen vergessen, dass andere da sind, die dieses nicht leben können, aufgrund dessen, weil sie alleine sind, weil die Familie unterwegs verschollen gegangen ist, wie auch immer. Für mich erste Priorität auch, diesen Menschen, die alleine sind, also ich spreche jetzt bewusst von jungen Menschen, denen eine Möglichkeit zu geben, mit Teilen ihrer Familie wieder zusammen zu sein.
Radio Ruhrdialog. Neue Akzente in der Gesellschaft.
Solidarität ist nicht nur ein in der Soziologie diskutiertes Thema. Auch auf den Straßen ist Solidarität immer häufiger gefragt. Das beste Beispiel dazu, das Unwetter in NRW am Pfingstmontag diesen Jahres oder das Hochwasser 2013. Viele Menschen haben freiwillig geholfen, es haben sich viele Gruppen gebildet, die mit angepackt haben. Die sozialen Medien wurden effektiv genutzt, um sich abzusprechen, wo Hilfe benötigt wurde. Baumärkte haben Werkzeuge, Getränkemärkte haben Getränke gespendet.
Wie sieht es in Essen aus? Würden die Essener auch helfen?
Tendenziell ja.
Ja, natürlich, weil die mir auch helfen würden und Nachbarschaft beruht ja auf gegenseitiger Hilfe.
Ja, auf jeden Fall, weil ich denke, da geht es auch irgendwie um Solidarität und um so ein Gruppending.
Ja, klar, mein Freund hat auch geholfen und ich würde es natürlich auch machen.
Ja, sicher, klar. Wenn ich da sehe, da sind Leute am Anpacken, dann packe ich natürlich mit an.
Nur bei den Netten.
Gar keine Frage, das ist selbstverständlich.
Das hört sich natürlich gut an. Aber wie solidarisch sind wir wirklich? Packen Menschen wirklich mit an, wenn es drauf ankommt? Oder ist das nur eine Randerscheinung, die von den Medien gerne aufgegriffen wird? Professor Dr. Stefan von der Humanwissenschaftlichen Fakultät von der Universität zu Köln wundert sich nicht über die Solidarität der Menschen in Krisensituationen.
Es hängt mehr von den Rahmenbedingungen ab, ob geholfen wird oder nicht. Und natürlich steigt die Wahrscheinlichkeit, dass geholfen wird, auch dann, wenn alle sich als Betroffene mit einem gemeinsamen Schicksal fühlen. Wenn Straßen freigeräumt werden, haben wir ja viele Bürger, die diese Straßen benutzen und sich als Opfer dieser Hindernisse fühlen. Das heißt, es ist ganz offenkundig, dass es eine gemeinsame Aufgabe ist, die viele Hände braucht. Und es ist eben auch vom Unwetter her erst einmal ein gemeinsames Schicksal.
Na, das hört sich doch positiv an, oder? Und wenn ihr ganz fleißig seid, dann könnt ihr es genauso wie dieser Superman.
Wenn da Mülltonnen umfliegen, dann hebe ich die auf. Wenn da Autos durch die Gegend wirbeln, dann fange ich die auch ab, auf jeden Fall.
Wenn ihr aber keine Superkräfte habt, dann könnt ihr das auch so machen.
Ich bin auch im THW gewesen, ich war auch bei dem Unwetter, mit dem Hochwasser sind wir da gewesen, haben da mitgeholfen. Sachen wegzuräumen, natürlich, also eine Hand wischt die andere, oder? Wir wollen doch alle vernünftig leben können.
Ja, vernünftig leben, das ist wohl der Wunsch aller Menschen in Essen. Aber Solidarität beginnt nun mal mit Kleinigkeiten, wie mit dem Platzmachen in Bussen für ältere Menschen. Also packt an, wenn Hilfe benötigt wird. Ihr habt doch schon gezeigt, dass ihr solidarisch sein könnt. Wartet nicht erst auf ein Unwetter, bis ihr euch gegenseitig helft. In diesem Sinne.
Radio Ruhrdialog. Neue Akzente in der Gesellschaft.
Helfen ist keine Pflicht. Man hilft, wenn und wo man gerade kann. Aber mal Hand aufs Herz. Da laufen einem täglich zig Situationen vor der Nase, wo man helfen könnte. Man muss nicht, aber man könnte doch. Die Oma beim Bus ein- oder aussteigen, die Mutter mit dem Kinderwagen, man könnte dem Nachbarn oder auch dem Fremden helfen. Nur du entscheidest, inwieweit du dich für deine Mitmenschen verantwortlich fühlst. Jetzt kommt eine etwas andere Liebesgeschichte, die vielleicht das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ein bisschen besser verdeutlicht. Unsere Reporterin Esra Alten erzählt euch die Geschichte über eine Liebe auf der Flucht.
Nun folgt eine Liebesgeschichte auf der Flucht und eine Hochzeit mit viel Herz. Barwaka und Mustafa, so heißt das Paar, das sich auf der Flucht kennengelernt hat. Sie flohen aus Somalia nach Deutschland. Auf dem Weg trauen sie sich und in Deutschland werden sie als Ehepaar eingetragen. Ein Ehepaar ohne Ehering, ohne Brautkleid und ohne eine Hochzeitsfeier. Reine Formalität also. Und sie scheinen damit auch ganz glücklich zu sein. Das Ja-Wort scheint vollkommen auszureichen. Das sieht das Team des Vereins Tulpe aus Essen ganz anders. Sie lernen das Paar im Flüchtlingslager kennen und starten eine etwas andere Art der Hilfsaktion. Eine Hochzeit soll für Barwaka und Mustafa organisiert werden. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins suchen nach Sponsoren für die Torte, das Brautkleid, den Anzug des Bräutigams und für die Eheringe. Einer stellte sein Auto als Hochzeitsauto zur Verfügung. Die Räumlichkeiten des Vereins wurden für die Hochzeit dezent dekoriert und es gab ein abwechslungsreiches Hochzeitsbuffet. Dann stand für die Feier nichts mehr im Weg. Ungefähr 100 Gäste wurden eingeladen und vom Flüchtlingslager abgeholt. Als das Brautpaar ankam, wurden sie von Kindern mit Rosen empfangen. Das Paar ging unter dem Rosendach hindurch. Eine Hochzeit, in der viele Freudentränen flossen, viel applaudiert, gelacht und getanzt wurde. Es hat niemanden interessiert, wie teuer wohl die Location war. Niemand übte Kritik an irgendetwas aus. Das Glück des Paares war das Einzige, was von Bedeutung war. Die Flitterwochen waren ein Hochzeitsgeschenk. Somit konnte das junge Paar ihre Zweisamkeit feiern. Wie sich wohl das Paar gefühlt hat, ob sie eine derartige Organisation erwartet hatten, ihre Hochzeitsfeier, wo Fremde zu Freunden wurden, viel konnte man nicht verstehen. Die Sprache war ja auch nicht wichtig, aber ein Wort fiel sehr oft. Shukran. Shukran an das Tulpe-Team, insbesondere Nargian Alıcı und Meral Ulusoy, Shukran für die Solidarität gegenüber Fremden. Und zu guter Letzt noch ein Zitat von Frau Alıcı. Sie war bei der Organisation ganz vorn dabei und hat Folgendes zu sagen. Ohne Gegenleistung, mit viel Barmherzigkeit und viel Empathie helfen viele Menschen, als wäre dieses Paar ein Verwandter oder Bekannter. Es ist unglaublich, was Menschen schaffen können, wenn sie ihre eigenen Wünsche an die Seite stellen und alles geben, um den Wunsch von Fremden zu erfüllen. Dies ist der Beweis, dass man mit Liebe und Zusammenarbeit viel mehr erreichen kann, als sich zu bekämpfen. Und das können diejenigen, die am Samstag dabei waren, mit Sicherheit bezeugen.
Radio Ruhrdialog. Neue Akzente in der Gesellschaft.
Dieser Beitrag wird als Podcast zum Download zur Verfügung gestellt unter www.radio.ruhrdialog.org. Falls ihr Fragen, Anmerkungen, Anregungen, Bemerkungen habt, schreibt uns einfach an unter radio@ruhrdialog.org. So, liebe Zuhörer, nun sind wir wieder am Ende. Ich bedanke mich für euer Einschalten und verbleibe mit einem bis zum nächsten Mal. Euer Hakan aus Radio Ruhrdialog.
Radio Ruhrdialog. Neue Akzente in der Gesellschaft.